Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist, hier auf dem Weg der Leidenschaft. Ich bin Dominik Fontes und in der heutigen Podcast-Folge habe ich ein Interview für dich und zwar mit Jakob Lipp. Jakob ist professioneller Mentalist und Keynote-Speaker und tritt vor allem im B2B, also im Business-Bereich auf. Und es ist ein Gespräch gewesen, wir haben das gerade eben geführt, es war mega, mega inspirierend, es hat richtig viel Spaß gemacht und ich habe so einen ganz großen Fragenkatalog und ich hätte noch tausend weitere Fragen fragen können. Also die Zeit, wir haben etwa eine Dreiviertelstunde gequatscht, hat nicht ausgereicht, es war einfach so unfassbar inspirierend. Wir reden über ganz viele Themen, warum du unbedingt auf deine Leidenschaft hören musst, warum du einfach Mut haben solltest, wie du diesen Mut bekommst und es war einfach unfassbar inspirierend nach dem Gespräch, weißt du, was ich meine? Habe jetzt ganz viel Spaß. Ich freue mich sehr, es mit dir teilen zu können. Hier ist Jakob Lipp. Hallo Jakob, schön, dass du mit dabei bist.
Hallo Dominik, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf. Vielen lieben Dank.
Jakob, wer ist Jakob Lipp in möglichst einem Satz?
In einem Satz, das ist schon mal schwierig, weil ich würde es mal ganz gerne, du kennst mich ja, wenn ich auf der Bühne stehe, dann spricht man meistens in vielen, vielen Sätzen, in einem Satz, wer ist Jakob Lipp? Jakob Lipp ist jemand, der Menschen beobachtet, gerne Menschen beobachtet und dann Schlüsse daraus zieht, wie er im Dialog mit diesen Menschen kommuniziert.
Das heißt, du bist ein Menschenfreund, der super gerne unter Menschen ist und von ihnen lernt und mit ihnen im Gespräch ist? Oder was heißt dieser Satz für dich?
Ja, so kann man es beschreiben. Erstens einmal, ich mag Menschen. Punkt zwei, ich beobachte auch gerne Menschen. Also ich habe sogar gemerkt, wenn ich mittendrin bin, dass ich sogar oft weniger Schlüsse daraus ziehen kann, als wenn ich diese Menschen beobachte. Wenn man zurückblickt irgendwo ganz früher, ich war vielleicht nicht ein Einzelgänger, aber ich war sehr viel allein unterwegs. Beim Studium, meine Studienzeit etc. habe sehr viel Zeit alleine verbracht. Und was war? Man geht weg alleine, man beobachtet Menschen. Und wenn du Menschen beobachtest, du lernst extrem viel. Bestes Beispiel, immer das klassische Straßencafé irgendwo in Italien auf dieser Piazza, wenn du sitzt mit einem Espresso und du beobachtest die Menschen. Du merkst sehr schnell, wem könnte es gut gehen, wer fühlt sich vielleicht nicht so gut, wer hat Stress, wer ist total relaxed. Und es ist so schön, einfach von außen Menschen zu beobachten. Und wenn du dann mit denen ins Gespräch kommst, einen Dialog führst, dann merkst du natürlich auch, was du vorher gesehen hast, das kannst du mit einbringen und du bist dann fast einen Schritt voraus.
Wow, mega schön. Wie ist das denn, wenn du so Menschen beobachtest und auch dann schon ein paar Gedanken hast, das und das könnte gerade in deren Leben abgehen? Wie oft triffst du wirklich dazu? Also wie gut ist deine Beobachtungsgabe?
Schwierig jetzt in Zahlen. Also ich merke natürlich, je länger ich es mache, desto besser wird es und desto besser wurde es. Und das Ganze aber auch zu trainieren ist wichtig. Also sprich, wenn du beim Bäcker bist, an der Tankstelle bist, du kannst die Dinge auch trainieren. Und ich glaube, wichtig ist auch, dass du dich darauf einlässt. Also wichtig ist auch, weg mit dem Handy und wirklich sagen, ich teile auch immer ganz gerne die Menschen meine Kategorien ein. Die möchte ich gar nicht groß verraten, wie die Kategorien aussehen. Aber wichtig ist immer für mich, sage ich mal, welcher Typ von Mensch ist er, wie lebt er ungefähr, was macht er in seiner Freizeit, was könnte er tun. Es gibt da so viele so Kleinigkeiten, die er am Körper vielleicht auch trägt, wo man sagen kann, okay, das sind vielleicht diese Punkte, die einen Aufschluss geben, was er gerne in der Freizeit macht. Ich denke mal, jemand, der salopp gesagt gar keinen Sport betreibt oder nur ganz, ganz wenig, der wird sich nicht zum Stadtbummel irgendwie so halbe Laufschuhe oder so richtige Laufschuhe für großes Geld anziehen. Du merkst dann sofort, hey, wer könnte ein Faible dafür haben, dass er sagt, Mensch, diese Sportschuhe, irgendwie ein neues Modell und die sind besonders nicht nur bequem, sondern auch vielleicht sehr schnell beim Laufen und dämpfungs- und atmungsaktiv etc. Ich glaube, du kannst sofort Schlüsse daraus ziehen, wer vor dir steht.
Wow, ich sehe deine Begeisterung bei dem Thema, mega cool. Wie sieht das dann aus? Bindest du das dann auch irgendwie in deine Tätigkeit auf der Bühne mit ein? Du bist ja professioneller Keynote-Speaker oder ist das mehr etwas, was du privat gerne machst? Wie sieht da so der Mix dabei aus?
Also ich mache es gerne bewährt, aber natürlich daraus ist mein Beruf entstanden. Ich denke, meine Stärke ist und war auch in den letzten Jahren, ich möchte fast sagen, in den letzten 2 Jahrzehnten, dass ich auch die richtigen Menschen auf die Bühne hole. Was heißt richtig? Ich hole gerne Menschen auf die Bühne zu meinen Experimenten, die ich in meinen Vortrag einbaue. Ich komme, ich war jetzt mit der List viel unterwegs, habe ja 20 Jahre lang wirklich auf vielen Bühnen Europas war ich ja wirklich auf der Bühne gestanden, habe Menschen begeistert und wenn ich jemanden zu mir raufgeholt habe, ist für mich das A und O, wen holst du raus? Das ist keine Garantie, aber wenn du für dich die richtige Person ausgewählt hast, das ist sowas wie die Basis für dieses mentale Experiment. Und wen hole ich raus? Ich will nicht den Klassenclown haben auf der Bühne, weil der zieht seine eigene Show ab. Ich will nicht jemand, der komplett introvertiert ist. Ich will eigentlich den richtig guten Durchschnittsbürger. Das hört sich jetzt irgendwie ganz, ganz banal an, aber das ist für mich wichtig. Ich habe jemanden auf der Bühne, der gerne ein wenig nervös sein darf, der sich von mir führen lässt, mit dem ich auf Augenhöhe kommuniziere und wo ich nach wie vor natürlich durchs Experiment leite, aber er natürlich dann auch das umsetzt, was ich gerne hätte und sich auch führen lässt.
Das finde ich jetzt total spannend, wie du das so ausführst, weil ich bin ja selbst als Zauberkünstler auf Bühnen unterwegs, also mache hier was Ähnliches wie du und bei mir ist es so, dass ich sehr auf mein Bauchgefühl höre und dann in 99% der Fälle immer die richtige Person auspicke. Ist das bei dir genau das Gleiche, also ist das mittlerweile alles Bauchgefühl oder ist das mehr so etwas, du weißt bewusst, weil du Personen beobachtet hast, bei denen passt es besser als bei anderen?
Es gibt 2 Varianten. Wenn ich vorher keine Chance hatte zum Beobachten, dann muss ich mich aufs Bauchgefühl verlassen. Aber wenn ich vorher die Chance hatte zu beobachten, was mache ich? Ich gehe irgendwo ins Foyer, lehne mich irgendwo an die Wand mit meinem Glas Wasser und beobachte. Da siehst du schon mal praktisch, wie sie Menschen begrüßen, wie sie sprechen, wenn der Service kommt, mit dem ersten Getränk etc. Wenn sie sprechen mit der Garderobenfrau und da merke ich immer, werden Unterschiede gemacht zwischen einer Begrüßung von einem Geschäftspartner und der Garderobendame. Da sind ja beides, sind es ja gleichwertige Menschen. Und das fällt mir immer auf, dass viele hier diese Hierarchien komplett unterscheiden. Und das finde ich sehr, sehr schade. Oder wenn ich merke zum Beispiel, sie gehen in die Stadthalle rein, sie setzen sich, dann kommt der Service mit dem Essen. Dann schaue ich mir schon die ersten Personen an. Wie sprechen die mit dem Servicekellner? Bedanken Sie sich auch, also wirklich so dieses kommunizieren Sie auch auf Augenhöhe und wenn das passt, denke ich mal, dann sind Sie auch die Richtigen für mich auf der Bühne.
Das heißt sozusagen, die Menschen, wo überall die Kommunikation passt, bei egal was für eine Person, was für eine Hierarchie die Person quasi in der Gesellschaft hat.
Richtig. Wow.
Hervorragend.
Und das versuche ich immer vorher schon, entweder salopp gesagt, durch den Vorhangschlitz durch zu beobachten oder teilweise setze ich mich irgendwo in den Saal rein, auch ganz, ganz hinten auf die letzte Reihe, einfach zu beobachten praktisch, wie sind die Personen am Tisch. Wenn diese Person den ganzen Tisch unterhält, diese Person nehme ich sicher nicht. Oder wenn zu mir der Veranstalter kommt und sagt, der Herr Schmidtmeier, also den müssen Sie auf die Bühne holen, weil der spürt uns auch immer Streiche, den nehme ich auch nicht. Das ist klar, die ersten Jahre machst du es, weil du meinst, du kannst dem Kunden einen Gefallen tun, du machst dir aber keinen Gefallen und auch niemanden anderen, nur dem einen Kunden. Und was ich auch gar nicht will, ich will auch niemanden irgendwas heimzahlen, zurückzahlen, wie auch immer, das bin ich nicht, das will ich gar nicht. Was mir wichtig ist, dass ich eine schöne Show habe und die oder einen schönen Vortrag und der ist wirklich auf Augenhöhe mit den Gästen, wenn der auf der Bühne ist, der muss spüren, der Herr Lipp meint es gut mit mir und das ist das Ganze, dass der Gast mit Applaus von der Bühne untergeht. Wenn der Gast von der Bühne zurückkehrt ins Publikum, dann muss es nicht mein Applaus sein, dann muss es der Applaus sein für diesen Gast.
Wow, eine sehr schöne Message. Finde ich sehr gut. Nimm uns jetzt mal mit auf deine Reise. Wie kam es dazu, dass du überhaupt auf die Bühne kamst, dass solche Themen für dich relevant wurden, worüber wir gerade gesprochen haben? Wie war dein Weg auf die Bühne als Mentalist, als Keynote-Speaker? Wann war dein erster Kontakt?
Ich sage jetzt einen ganz einfachen Satz, der eigentlich mein Leben gestaltet hat. Ich wollte auf die Bühne. Ich wollte auf die Bühne. Ich war vorher beschäftigt im Marketing, hatte einen sehr guten Beruf. Ich habe Marketing, Kommunikation studiert. Ich war auch im Dienstleistungsmarketing, im B2B-Marketing und muss sagen, war auch wirklich eine wunderschöne Aufgabe damals. Aber das Ziel war immer, dass ich auf die Bühne möchte. Und angefangen habe ich als, ähnlich wie du genau, als Magier. Und ich weiß noch, man hat schlummert schon ein bisschen so in sich herum und man macht sich die ersten Gedanken. Und dann sagst du, wie komme ich auf die Bühne? Wie ich auf die Bühne kam, glaube ich, das habe ich gewusst. Du musst eine Quise betreiben und du musst einen Namen aufbauen. Aber ich wusste nicht, ob ich Bühne kann. Das war das größte Problem für mich. Kann ich Bühne? Und ich weiß noch, vor 23 Jahren war das jetzt, oder vor 22 Jahren, hatte ein guter Freund von mir, hatte ein Stadtfest, ein kleines Dorffest organisiert. Und ich habe zu ihm gesagt, du, ich möchte was ausprobieren. Kann ich bei euch am Nachmittag kurz auftreten? Ich will ausprobieren, ob ich Bühne kann. Weil also zwischen zu Hause können und auf der Bühne sind zwei verschiedene Stiefel. Ich habe zu ihm gesagt, hör zu, es weiß niemand was davon, nur du. Und ich komme zu euch maximal eine halbe Stunde, danach bin ich wieder weg. Ich will nur ausprobieren, ob ich es kann. Er sagt, passt. Dann war der Tag soweit. Was steht in der Zeitung? Jakob Lipp kommt. Das war die Überschrift.
Oh, Respekt.
Ja, dann habe ich gesagt, A, sage ich, du hast nicht an unsere Regeln gehalten. Und Punkt B, das ist keine Überschrift. Jakob Lipp kommt. Genau. Gut, es war dann soweit. Ich fahre hin, habe die halbe Stunde gemacht. Einmal komplett durchgeschwitzt, aber ich wusste, es funktioniert. Okay. Das war im Sommer, es war, glaube ich, Juli, August. Und dann habe ich mir zum Ziel gesetzt, ich glaube, das war dann 99, dass ich wirklich am 1. Januar 99 starte. Und so war es dann auch. Und dann habe ich gestartet und dann ging es los.
Das war damals Zauberkunst?
Genau, richtig. Das war damals praktisch so, die Slot gesagt, habe angefangen als Zauberkünstler, als Magier. Und habe dann losgelegt und ich habe dann wirklich in den ersten Jahren schon schnell gemerkt, ich bin nicht der sich zu Hause hinsetzt, stundenlang und irgendwelche Handgriffe übt. Das war ich nie. Ich war immer der mit Sprechen, mit Kommunikation, Menschen fesseln, begeistern etc. So die Menschen für sich gewinnt und habe dann sehr schnell gemerkt, ich glaube, ich möchte den nächsten Step gehen und wurde dann Mentalist.
Wow. Da muss ich sagen, ich fühle da gerade sehr mit dir, weil bei mir ist es auch so, ich liebe die Zauberkunst, also die gesamten Kunststücke und alles, aber was mich am meisten daran begeistert, ist einfach diese Kommunikation mit dem Publikum, diese gemeinsam geniale Momente zu erschaffen. Wie war das dann bei dir? Wie ging es dann voran? Hast du dann sofort...
Kurz, jetzt muss ich fast unterbrechen.
Gerne.
Ich habe hier einige Videos gesehen mit dir und da sieht man, wie du an Stehtischen die Menschen unterhältst, wie du kommunizierst, wie du die fesselst. Ich kann nur sagen, Chapeau, Hut ab, super, super klasse.
Oh, danke dir. Es ist halt eben einfach eine Riesenleidenschaft. Ich schätze mal, da spreche ich genauso die gleichen Worte, die du auch sagen würdest. Es ist einfach etwas, was Spaß macht, was uns begeistert, mit Menschen gemeinsam geniale Momente zu erleben. Und ja, die Zauberkunst ist unser Mittel oder zum Beispiel bei dir in der Mentalismus oder Keynote-Speaking, um mit Menschen gemeinsam geniale Momente zu erleben. Oder siehst du das genauso?
Ja, das sind Momente, die, glaube ich, kann uns keiner nehmen. Das ist bei dir, das ist bei mir. Das sind Momente, die einen das ist wie, aufladen. Das ist wie so ein positiver Stecker, den du in die Steckdose steckst und sagst, das kommt doch um so viel zurück und das wollen wir gar nicht missen. Das sind die Momente, glaube ich, die uns ja so gut tun und so schön sind, wenn wir Menschen begeistern können und wenn was zurückkommt.
Und wenn es vor allem dann noch ein Beruf ist.
Genau, du sagst es. Sehr schöner.
Das sehe ich in deinen Augen, das sehe ich auf jedem Video von dir. Und ja, wir gehen auf jeden Fall noch weiter tiefer rein. Wie war es dann bei dir? Bist du sofort in Richtung Hauptberuflichkeit dann gegangen oder wie war das bei dir? Wie
ja,
war
dein ich Schritt? Habe dann wirklich ziemlich, ziemlich schnell versucht, es hauptberuflich zu machen und habe dann auch 2005 damals geswitcht, dass es mein Beruf wurde. Und hat auch dann von Anfang an, muss ich sagen, sehr, sehr gut funktioniert. Und dann war es auch so, ich wollte dann auch wirklich, ich nenne es mal, auf die große Bühne. und habe dann auch meine Zielgruppe und meinen Auftritt komplett verändert. Und das Thema ist aber, wie geht große Bühne? Und ich weiß ungefähr, du probierst und du tust. Und eine kleine Geschichte noch. Und dann ruft bei mir wirklich eine Dame an und sagt, Herr Lipp, ich suche jemanden für eine große Show. Und ich war eigentlich in dem Moment noch nicht ganz so weit. Ich hätte wahrscheinlich noch 6, 8 Monate gebraucht. Und ich weiß damals, da war ich mal bei einem Coach und der hat zu mir gesagt, ich soll mutig sein, ich soll experimentierfreudig sein und ich soll unlogische Dinge tun. Und ich habe einfach zugesagt und habe gesagt, logisch, passt, alles gut, ich komme zu Ihnen. Und ganz am Ende vom Gespräch dann irgendwie habe ich dann meinen Namen gefragt und ich wusste, es war wirklich so ein richtiger Global Player, ein ganz großer Konzern und für 80 Personen im Management habe ich jetzt praktisch eine ganz große Show. Und ich dachte mir nur, um Gottes Willen, was habe ich gemacht? Ich hatte auch nur 6 Wochen Zeit zur Vorbereitung. Dann kam Tag X. Ich möchte nicht die Stunden beschreiben vor meinem Auftritt. Und dann war es soweit. Die Show ist eigentlich besser gelaufen als gedacht. Kurz danach machte ich so Tipp, Tipp, Tipp auf meine Schulter. Herr Lipp, bitte kommen Sie zum Vorstandsvorsitzenden ins Nebenzimmer. Praktisch eine Veranstaltungssaal mit so Besprechungsräumen. Und dann wurde ich hineinbegleitet und er sagte zu mir, Herr Lipp, Türe zu. Dachte mir, da schwingt schon was mit. Sagte, setzen, was hätten Sie denn zuerst? Die gute Nachricht oder die schlechte Nachricht? Sagte ich, ja, machen Sie zuerst die schlechte, dann ist schneller vorbei. Sagte Herr Lipp, Sie hätten fast den Feueralarm ausgelöst. Sag ich, was heißt fast? Ja, Sie hätten fast einen Feueralarm ausgelöst. Sie hatten auf der Bühne mal kurz was mit Feuer gemacht und da sind so Feuermelder und wir konnten noch verhindern, dass die Feuerwehr kommt. Sag ich, okay. Und was ist die gute? Dann schaut er mich an und sagte zu mir, Herr Lipp, man merkt, Sie waren schon tausende Male auf der Bühne. Obwohl es mein allererster großer Auftritt war. Und ich habe in dem Moment nicht gewusst, war das jetzt ernst oder war es ein Scherz? Und ich schaue ihm in die Augen und sein Blick war bei mir. Er hatte ein leichtes, sympathisches Lächeln auf den Lippen. Und sein nächster Satz war, Herr Lipp, könnten Sie sich vorstellen, dass Sie öfters zu uns kommen? Sagte ich, ja, gerne. Mir fiel ein riesengroßer Stein vom Herzen. Und dieser Konzern hat mich dann nochmal, bitte festhalten, 164 Mal gebucht.
Boah, Respekt.
Genau, also das war damals eigentlich so wie so ein, ja, fast ein Türöffner und werde ich nie vergessen, dass ich eigentlich damals gewagt habe, die große Bühne, obwohl ich wahrscheinlich noch in der Vorbereitung einige Monate gebraucht hätte, aber ich habe es gewagt und der Sprung ins kalte Wasser war wirklich dann der richtige.
Wie alt warst du damals, wenn ich fragen darf?
Das 2005 selbstständig gemacht und das war dann 2008. Genau, da war ich 38 Jahre alt.
Okay, mega. Wie war das damals bei dir? Hast du da ausschließlich Mentalkunst angemacht? Warst du als Mentalist auf der Bühne oder auch schon Keynote-Speaking? Oder wann kam das Keynote-Speaking dann für dich dazu?
Nein, damals habe ich wirklich rein, war als Mentalist unterwegs und ich muss sagen, es ist wunderbar gelaufen, war auch sehr, sehr viel in der Schweiz, sehr viel auch in Norddeutschland. Das muss ich sagen, es war wirklich klasse und ich denke, ich habe es dann auch zu meiner Zufriedenheit, glaube ich, auch war ich ganz erfolgreich. Ich war sogar 2017 war ich dann Mentalist des Jahres und war wirklich war klasse. Und ich habe gewusst, jetzt möchte ich nochmal dann den nächsten Step machen. Und ich weiß, das war glaube ich dann 2017 oder 2018, da war ich im Fernsehen und kurz danach ruft mich jemand an und sagte, Lipp, das war klasse, aber wir hätten ganz gern, dass Sie zu uns kommen und von Ihnen erzählen. Sag ich, was heißt erzählen? Sag ich, ich bin Mentalist, ich kann eine Show machen. Sagen sie, nein, erzählen Sie, wir möchten, dass Sie zu uns kommen und einen Vortrag halten. Sag ich, ich habe keinen Vortrag. Dann sagen die zu mir, sie müssen keinen haben, weil sie haben ja genügend zum Erzählen von Ihnen. Sage ich ja, und wann? Ja, nächsten Freitag. Genau. Und ich weiß, dass ich dann in dieser Woche eigentlich fast keine Zeit hatte, weil da war ich in St. Moritz unterwegs, und also beruflich. Und ich wusste, dass ich erst eine Nacht davor zurückkomme. So war es dann auch. Ich kam zurück, bin dann an diesem Freitag dorthin gefahren und habe eigentlich, salopp gesagt, mit fast keiner Vorbereitung, weil ich keine Zeit hatte, einen Vortrag gehalten. Und ich war fertig. Was war? Kommt sofort jemand auf mich zu und sagt, Herr Lipp, wir empfehlen Sie sofort weiter. Und es war eine ganz, ganz große Agentur. Denke mir, wow. Und dann war eigentlich der Bann gebrochen. Da denke ich mir, okay, passt. Dann werde ich mich etwas hier auf diesen Bereich stützen und verlagern, weil er macht riesig Spaß. Und es ist eigentlich dann sofort losgegangen, fast wie so ein Lauffeuer. Und schon war ich in der Speaker-Szene drin. Und ich liebe, auf der Bühne zu stehen und Vorträge zu halten.
Oh, kannst du irgendwie sagen?
Ich dann auch, mittlerweile auch mit Konzept und mit Exposés und mit den roten Farben und mit Themen. damals, aber ich liebe es.
Kannst du so sagen, was so für dich die Unterschiede sind zwischen auf der einen Seite Mentalismus und auf der anderen Seite dem Keynote-Speaking?
Die Unterschiede sind für mich, dass ich die Veranstaltungen sind anders. Nicht besser, nicht schlecht, die sind einfach anders. Beim Vortrag hast du oft Reihenbestuhlung, beim Vortrag hast du oft ganz, ganz genaue Zeiten, wann du beginnen musst und wann du aufhören musst. Das ist ganz, ganz klar geregelt. Und da ist auch das Programm vor dir und nach dir geregelt. Und es ist wichtig, dass mein Thema ein Türöffner ist. Es hat eine Schlüsselposition. Es bewirkt was bei den Menschen. Du sendest Botschaften. Und als Mentalist ist es oft so, da kannst du eigentlich mehr deine Show abziehen und du musst oder solltest wirklich begeistern. Beim Vortrag ist es wirklich das Thema, das passen muss für die Zielgruppe. Also jetzt nicht besser, nicht schlechter, ist einfach anders.
So, die Abwechslung ist
eigentlich schön. Begeistern sollte man bei beiden. Begeistern musst du bei beiden, weil sonst klappt es nicht.
Klar. Cool. Wie sieht es bei dir aus? Jeder Podcast heißt ja Auf dem Weg der Leidenschaft. Und hier geht es vor allem darum, wie man umso mehr auf seine Leidenschaft hören kann. Und du bist ja mit dabei, deswegen habe ich dich angeschrieben, weil du einfach, ja, so wie ich es wahrnehme, immer auf deine Leidenschaft gehört hast. Woher kam so dieser Mut dazu, dass du genau das getan hast? Du hast ja gerade eine perfekte Geschichte oder deine Story erzählt, wie du immer deine Leidenschaft der Bühne, des gemeinsamen Spaß haben mit dem Publikum gefolgt bist. Woher kam das?
Dominik, wir Menschen haben ja immer Angst vor etwas und nicht Angst in etwas. Und ich, so wie ich erzogen worden bin, so wie ich aufgewachsen bin, ich denke, ich war immer jemand, der eher wenig Mut hatte und sicher auch, ich sage jetzt mal so, kleine Ängste hatte praktisch, wenn du auf einer großen Bühne stehen würdest. Und ich glaube, das war für mich ja auch das Ausschlaggebende, ich mache was mit der Bühne, wo ich eigentlich riesen Respekt davor hatte. Und das kam für mich, glaube ich, ich wollte diesen Schritt gehen, ich wollte diese Hürden überwinden, ich wollte einen Schritt weitergehen und nicht aufhören vor einer Schwelle, das kann ich vielleicht nicht, das geht vielleicht daneben, was sagen andere? Und diese Schwellen wollte ich eigentlich damit überwinden. Und ich habe was gemacht, ich habe mein Ziel gesetzt, wo ich sage, auch wieder, es ist vielleicht unlogisch zu machen, sehr, sehr mutig und etwas experimentierfreudig. Und was dazu kommt, ich muss komplett aus meiner Komfortzone raus. Da muss ich komplett raus. Und das war für mich eine Herausforderung und die wollte ich annehmen. Also ich weiß es nicht oder ich wusste es nicht, ob es klappt. Es hat nicht wunderbar geklappt, aber das wusste ich ja vorher nicht. Nur wenn ich es mit 35 oder 40 Jahren nicht mache, also wann soll ich es dann machen? Und ich wollte den Step einfach gehen.
Du hast einen Keynote-Speaking-Vortrag als der Mutmacher. Ist das genau das? Weil das, was du gerade erzählt hast, dieses du machst es einfach, weil du nichts verpassen möchtest, das ist etwas, was mega inspirierend ist, aber auf der anderen Seite, ich denke mal, die wenigsten Menschen tun, weil ihnen einfach der Mut fehlt. Bist du einfach mutiger als andere und kannst anderen mehr Mut dann auch schenken in deinem Vortrag? Wie ist da so die Parallele oder wie ist deine Meinung dazu?
Ja, es sind ja oft nur Kleinigkeiten. Das heißt, bei uns Menschen, jeder hat Ideen im Kopf, die er vielleicht machen könnte. Und du hast eine Idee und sofort kommt, das geht nicht, weil das und das. Und viele haben ja auch Wünsche, sie haben Träume beruflich, was vielleicht möglich wäre. Aber sie machen diesen Step nicht, weil wir sind so erzogen, Dominik. Wahrscheinlich du genauso wie ich und wie alle anderen Menschen auch. Was sagt der Nachbar, was sagt der Chef in der Firma, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, meine Kollegen, du hast ja ständig Angst zu versagen. Du musst immer am besten perfekt sein und keine Fehler machen und keine Fehler zugeben. So sind wir erzogen worden. Und ich denke auch, das ist dieses neue New Work, was wir jetzt gerade haben, dass wir sagen jetzt auch mit Corona, dass wir Dinge machen, die wir zum ersten Mal machen und da passieren noch Fehler, diese Fehlerkultur. Und das, glaube ich, ist das, was ich auch weitergeben möchte und ich auch tue, dass die Menschen den nächsten Step machen und wenn er nicht funktioniert, dann haben sie ihn aber probiert. Das Schlimmste wäre, wenn du in Rente gehst oder alt bist und sagst, ich hätte das und das und das und das probieren können, aber ich habe es leider nicht gemacht.
Ist das so die Message, die du dann auf der Bühne auch deinem Publikum mitgibst?
Ja, ganz klar. Und du weißt auch, du bei dir genauso, es gibt auch Dinge auf der Bühne, wo du sagst, das hat jetzt nicht funktioniert. Also bei mir gab es es immer wieder mal. Bei dir schätze ich, weiß ich nicht, aber ich
glaube, natürlich, klar.
Und ich mache sogar auf der Bühne ein Experiment, da wo ich im Vorfeld ankündige, es klappt nicht und es klappt auch nicht. Und dann sage ich zum Publikum, was passiert? Es passiert überhaupt nichts. Das ist Fehlerkultur. Nur jeder meint, der Lipp steht auf der Bühne, bekommt dafür Geld. Oft ist es gar nicht wenig, aber der darf keine Fehler machen. Das ist ein kompletter Quatsch. Wir nehmen mal Fußball, Champions League, die großen Stars stehen am Elfmeterpunkt und verschießen einen Elfmeter und es ist immer noch ein Star und wird immer noch angehimmelt und er bekommt auch seinen Lohn. Und nur weil du einen bestimmten Level erreicht hast, darfst du keine Fehler machen. Das ist sowas von Quatsch und das müssen die begreifen. Dass sie Dinge ausprobieren, dass sie mutig sind und einfach Dinge anders zu tun wie bisher. Weil ich denke auch, der Vertrieb, der Außendienst, der Sales, der läuft auch nicht mehr so wie vor 20 Jahren. Das hat sich alles geändert. Nur hat sich auch der Verkäufer geändert draußen beim Kunden oder macht das genauso noch wie vor 20 Jahren.
Das heißt, da ist dann Neudenken sozusagen erforderlich, dass die Menschen halt eben einfach ein bisschen was risikofreudiger sind und ein bisschen was revolutionierter sozusagen denken?
Genau. Risikofreudig heißt aber nicht irgendwie Dinge zu tun, die nichts zu tun haben mit Achtsamkeit oder mit Vertrauen. Aber ich sage mal, ich glaube, man kann viel, viel persönlicher auf den Kunden zugehen. Kleines Beispiel. Ich hatte eine Kundin, die habe ich immer noch, die ist von Nordrhein-Westfalen nach Bayern gezogen. Die ist ein irrsinniger BVB-Fan und sitzt jetzt wirklich näher von München im Büro und jeden Montagmorgen nach der Fußball-Bundesliga ihre Kollegen sagen, naja, BVB, das war mal wieder nichts. Genau. Was passiert? Sie sagt, die erste Woche konnte sie noch drüber schmunzeln. In der zweiten Woche war es neutral und in der dritten Woche sagt sie, ich kann nicht mehr, Philipp. Es geht, also es ist mal ganz nett, mit über Fußball zu sprechen, aber ich weiß, Bayern ist Rekordmeister und BVB ist immer Zweiter, Dritter oder Vierter. Sie hat an dem ganzen Spaß verloren. Was habe ich gemacht? Einfach nur zugehört und merke, sie ist ein riesiger BVB-Fan und ich brauche über das Thema sicher keine Witze machen, was man eh nicht tun soll. Was mache ich? Ich nehme irgendwo im Internet, habe ich gesehen, im BVB-Shop, da gibt es für so Damen so gelb-schwarze Hauspuschen, habe die mir schicken lassen, habe ein Kärtchen dazu gesteckt, habe drauf geschrieben, im September geht es los mit Champions League, damit sie irgendwie warme Füße haben und es sich gemütlich machen irgendwie vor dem Fernseher. Liebe Grüße. Was passiert? Plötzlich hatte ich fast den doppelten Umsatz mit Aufträgen als wie vorher.
Respekt. Das heißt?
Also, das ist eine wahre Geschichte, ganz, ganz schräg. Ob es ein Hauspushen war, ich weiß es nicht, könnte sein, muss es nicht, aber nur praktisch zuzuhören und dann einfach mal sagen, Mensch, ich mache jetzt das anders, ich gehe nicht hin und wieder mit meiner Aktentasche und mit meinem Schreibblock und versuche, dass ich irgendwo einen Auftrag bekomme, sondern ich höre zu und ich merke, was ist sie? Sie ist BVB-Fan, sie ist irgendwie ein bisschen genervt in der Firma. Passt. Dann kaufe ich so Hauspushen, die sind bezahlbar, schicke sie zu, sie hat eine riesengroße Freude und was passiert? Sie hat es mir vermutlich auch so gedankt.
Das heißt, verstehe ich so richtig, sie war eine potenzielle Kundin von dir mit einem mit Unternehmen anhängend und sie war sozusagen zuständig im Kontakt mit dir.
Genau,
so war die Parallele. Okay, jetzt verstehe ich, ja.
Sie macht das Marketing, hatte mich schon vorher jahrelang immer wieder gebucht und plötzlich praktisch verdoppeln sich fast die Buchungen.
Mega krasse Geschichte. Respekt. Das heißt wirklich die Beobachtungsgabe, das Zuhören, die Wertschätzung.
Richtig, genau.
Das ist es.
Und das muss nicht immer die teure Weinflasche sein, irgendwie Rothschild für noch irgendwas. Oft sind es wirklich nur Kleinigkeiten, wo man beim anderen wirklich eine Wertschätzung bekommt und eine Aufmerksamkeit. Ich weiß selbst, ich hatte auch eine Kundin, bei der war ich immer wieder gebucht und ich kam hin zu ihr. Dann sagte sie zu mir, Lipp, wir hatten letzte Woche jemand gehabt, der hat für uns und für unsere Kunden Holzkugelschreiber irgendwie signiert oder nee, nicht signiert, die Initialen praktisch reingebrannt oder reingedruckt, wie auch immer. Und dann habe ich an sie gedacht, dass sie heute bei uns sind, Herr Lipp, dann habe ich Ihnen gleich so einen Holzkugelschreiber für Sie mit den Initialen versehen lassen.
Wie süß.
Das hat mich, ich war platt. Die hat dran gedacht und hat gesagt, Mensch, in einer Woche kommt der Lipp zu uns, dann mache ich ihm doch gleich so einen Kugelschreiber mit. Da kommt jemand praktisch, der macht das für alle Mitarbeiter oder für alle Kunden und für Lipp machen wir auch gleich noch einen. Ob das dann ob der Kugelschreiber dann 10 Euro wert hat oder 30 oder 15 oder 5 oder 2, ist vollkommen egal. Sie hat an mich gedacht und hat mir das dann überreicht. Das ist doch klasse.
Wow. Was für eine Wertschätzung. Total.
Super, super. Und dann ist es auch so, dass wenn das Ganze dann vorbei ist oder ich auf der Bühne gestanden habe und sie mir noch einen Zettel zusteckt und sagt, Herr Lipp, machen Sie bitte 10 Minuten länger, weil irgendwo hinten bei der Kaffeepause der Kaffee noch nicht fertig ist, dann machst du halt 10 Minuten länger, ist alles kein Problem. Weil ich sage, es gibt immer ein Geben und Nehmen.
Wow, das ist wahre Menschlichkeit. Respekt. Ich höre bei dir bei vielem, was du so sagst, von Anfang an bis jetzt sehr viel raus, dass es ein großes Thema für dich ist. Auf der einen Seite so Menschlichkeit, Wertschätzung, mit Menschen auf Augenhöhe sein, jeder ist gleich viel wert. So Dinge, die eigentlich selbstverständlich sein sollten, aber irgendwie für ganz viele ist irgendwie, so meine Beobachtung, leider nicht sind. Ist das für dich so ein unfassbar wichtiges Thema, was dich einfach auch sehr trägt?
Unfassbar wichtig, unfassbar wichtig. Und wenn ich jetzt gerade in die Nachrichten sehe, im Fernsehen oder im Radio und dann genau hinschaue und zuhöre, dann beschäftigt es mich sehr, weil ich das Gefühl habe, dass sich die Gesellschaft noch mehr aufspaltet, die Aggressionen immer mehr werden und wenn du heutzutage was erreichen möchtest, es geht nur mit Herz. Ohne Herz geht es nicht. Und du weißt es selbst, du bist selbst viel mit Menschen, du bist selbst auf der Bühne, du stehst selbst mitten im Mittelpunkt und du weißt, mit Herz tut man sich viel, viel, viel leichter und ohne Herz wirst du wirklich auf der Strecke bleiben.
100%.
Da habe ich auch sehr viel in mein neues Buch dann reingeschrieben. Ich glaube, wir sprechen es heute noch an. Auch diese Komponente Mensch, das ist das A und O.
Du hast mir gerade die Überleitung vorweggenommen. Hervorragend, das wollte ich sogar als nächstes Thema ansprechen, dein Buch. Das ist ja ganz kurz oder vor kurzem erst rausgekommen, heißt Kommunikative Kompetenz, 36 Mentalistenkniffe für Führungskräfte. Genau, du hältst es gerade hier in die Kamera rein. Der Link auf jeden Fall für alle, damit ihr euch jetzt schon mal angucken könnt, das Buch, wo wir jetzt mal drüber reden werden, findet ihr auf jeden Fall dann auch in den Shownotes. Da werde ich es einmal dann verlinken. Worum geht es so in deinem Buch? Was sind die Mentalistenkniffe? Kannst du uns mal ein bisschen was mit in die Welt nehmen?
Du weißt ja, wenn du auf der Bühne stehst, Dominik, du machst ja jedes Mal Erfahrungen. Das ist jedes Mal. Oft sind es gute, manchmal natürlich auch negative. Und wenn es negative sind, musst du sie sofort analysieren. Das habe ich immer gemacht auf der Fahrt von der Veranstaltung nach Hause. Was war vielleicht nicht so gut und wie könnte ich es verbessern? Und ich habe immer den Fehler zuerst bei mir gesucht und habe gemerkt, oft war es ein Kommunikationsfehler. Es war nicht die Technik oder irgendwas anderes. Oft war es darum, habe ich oder hat irgendjemand falsch was kommuniziert und daraus ist das Ganze nicht so gut entstanden, wie man es hätte wollen. Und deshalb habe ich mir ganz, ganz viele Sachen notiert und habe es in diesem Buch Kommunikative Kompetenz zusammengefasst, weil mit der richtigen Kommunikation wird Mann und wird Frau, also wird jeder von uns erfolgreich sein. Das sind Sachen drin, wie das Thema Vertrauen ist zum Beispiel hier wirklich für mich ganz, ganz wichtig, weil ohne Vertrauen wirst du nie beruflich erfolgreich sein. Vertrauen ist die Basis von jeder Kommunikation und für jedem Geschäft oder auch praktisch das Zuhören, nicht nur das Reden, auch das Zuhören ganz, ganz wichtig. Die Authentizität, ganz, ganz wichtig, aber für mich eines der besten Kapitel im Buch, muss ich jetzt vorne wegnehmen, das heißt, die Spitze des Eisbergs ist noch gar nicht der Eisberg. Kleines Beispiel, wenn jemand vor 1,5 oder 2 Jahren zu dir oder zu mir gesagt hätten, wie wir aktuell gerade, ich nenne es einmal arbeiten und leben, hätten wir uns das gar nicht vorstellen können. Also jetzt plötzlich die ganze Welt kommuniziert anders, arbeitet anders. Wir haben Lockdown, viele Branchen gibt es fast nicht mehr. Unser ganzes Sozialverhalten hat sich eingeschränkt. Und genauso auch in den Betrieben, in der Kommunikation. Es hat sich komplett verändert. Es ist aktuell viel mehr digital, wir sind virtuell unterwegs. Und das Thema ist, wir sind noch nicht am Ende. Wenn man zurückschaut, wie lange hat es gedauert? Wie lange hatten wir zu Hause ein Telefon mit einer Wählscheibe? Dann hatten wir ein Telefon mit Tasten. Dann kamen die ersten Telefone ohne Kabel. Dann bekommen wir ein Schnurlostelefon. Dann Handy. Jetzt haben wir ein Smartphone. Also die Abstände werden ja immer kürzer, wie wir kommunizieren. Das heißt, wie geht es weiter? Ich hatte einen Vortrag gehabt als bestes Beispiel fürs Fraunhofer-Institut. Und dann abends beim Abendessen habe ich dann gesagt, wie schaut denn das Handy aus der Zukunft? Wird das wieder größer? Wird das kleiner, dicker, dünner? Wie viele Tasten sind drauf? Wie geht es weiter? Und dann schauen die mich an und sagen, Herr Lipp, das Handy der Zukunft, Sie werden keins mit der Hand haben. Da sage ich, sicher, ich muss ja irgendwo drauf tippen oder ich muss es ja bedienen. Und dann schauen die mich an und meinen, Sie werden es irgendwann mal im Hemdkragen versteckt haben, so als kleinen Mikrochip. Das wird so die Zukunft sein, glauben Sie. Und dann habe ich gelacht und sage, ach, ich bin jetzt ungefähr so um die 50, also das werde ich ja nicht mehr erleben. Und dann haben die geschmunzelt und gemeint, wir hoffen, dass Sie noch ganz, ganz lange leben und das werden Sie auf alle Fälle auch haben in Zukunft. Also das ist praktisch, was wir uns gar nicht vorstellen können, was aber sicher irgendwann mal sein wird. Und wir merken immer diese Zyklen, zum Beispiel hier mit unseren Kommunikationsmitteln, die wird immer kürzer. Und viele Dinge, die wir uns gar nicht vorstellen konnten, die werden jetzt wahr.
Das heißt, im Buch geht es genau auch um diese Themen, dass das sozusagen nochmal über dem Eisberg drüber ist. Habe ich das so richtig dann verstanden?
Ja, ich glaube, ich möchte sagen, mit diesem Satz, mit diesem Thema, bei vielen Dingen, wo wir sagen, das gibt es doch nicht. Wie oft sagen wir doch, also wir Menschen alle, das gibt es nicht oder das kann doch nicht sein, wird es doch geben. Zum Beispiel, dass die ganze Wirtschaft aktuell gerade irgendwie mit Handbremse fährt, dass viele Branchen gar nicht mehr existent sind, dass wir einen Lockdown haben, dass wir Fahrverbote haben, dass wir Ausgangssperren haben, dass wir teilweise dann nur noch über das Homeoffice kommunizieren. Das haben wir uns gar nicht vorstellen können und es ist möglich und es werden auch andere Dinge in Zukunft funktionieren, wo wir sagen, das hätten wir uns nie gedacht. Das Thema, glaube ich, ist auch zum Beispiel, die Daten sind das neue Öl. Früher haben wir gesagt, wenn irgendwie der Ölhahn abgedreht wird, dann geht es uns richtig schlecht. Mittlerweile wissen wir, das ist noch irgendwie überschaubar, aber wenn irgendwelche Datenlecks sich auftun oder wenn wir große Daten haben und die verkaufen oder nicht kaufen oder richtig nutzen, dann haben wir große Chancen. Und das ist das Thema, dass Sachen kommen werden, die wir uns mal vorstellen können. Die Kinder, die jetzt auf die Welt kommen, die werden zu 60-70% andere Berufe haben als wir. Wenn ich zurückblicke, die Berufe, die wir damals zur Auswahl hatten, die haben sich jetzt schon komplett verändert zum Teil und die werden sich ja noch in 20, 30, 40 Jahren noch mal komplett ändern. Wenn ich nur ein Beispiel nehme, zum Beispiel, wenn Kinder, die jetzt geboren werden, die könnten zum Beispiel dann mit 30 Jahren oder mit 25 Jahren den YouTube-Kanal vom Vater übernehmen. Nur als verrücktes Beispiel.
Und klar, natürlich.
Genau, wo man sagt, was machst du beruflich? Ja, ich steige bei der Firma von meinem Vater ein. Ja, was macht er? Ja, der hat einen YouTube-Kanal. Klingt verrückt, aber so ungefähr praktisch könnte es sein.
Wow. Und mit dem Buch möchtest du auch sozusagen in diese Richtung anregen zu denken, dass man auch solche Ereignisse sozusagen mitbedingt?
Ja, erstmal, dass man nicht immer meint, jetzt ist Fahnenstange Ende, sondern dass noch vieles möglich ist. Sicher auch wieder hier der Faktor Mut und auch, was ich drin habe, ein ganz starkes Thema, dass das gesagte Wort nicht die Gewichtung hat, weil was noch viel wichtiger ist praktisch, wie der Mensch kommuniziert und seine Körperhaltung. Das heißt, dass wirklich seine Körpersprache und seine Stimmmodalität viel, viel wichtiger sind als das, was er sagt. Mhm. Weil wenn seine Aussage mit seinem Körper nicht zusammenpassen, dann kann er sagen, was er will. Dann sagst du, das glaube ich dir nicht. Du weißt es oft im Fernsehen, ich sage jetzt keine Namen, aber es gibt ja welche Menschen, die du siehst und denkst nur, okay, diese Pressemitteilung hat er vielleicht vorgelesen, aber ich nehme es ihm fast nicht ab.
Ist es nicht authentisch?
Richtig, genau.
Ja. Wow. Ich muss sagen, seitdem du über das Buch geredet hast, oder wir haben ja auch schon vor ein paar Tagen mal kurz drüber gesprochen, bin ich total inspiriert, es auf jeden Fall zu lesen. Du hast es mir schon zugeschickt, es wird heute oder morgen ankommen. Deswegen, ich bin mega neugierig darauf, es durchlesen zu können. Deswegen, wie gesagt, es ist auf jeden Fall in den Shownotes drin. Wenn alle von euch, die hier gerade zuhören, auch Interesse dran haben, guckt mal dann auf Amazon das Buch von Jakob. Ich gehe sehr felsenfest davon aus, dass es mega, mega, mega gut sein wird, weil ich fand es bisher mega inspirierend, das Gespräch hier mit dir. Deswegen auf jeden Fall schon mal danke dir dafür.
Sehr gerne, Dominik. Und ich möchte nur einen Satz hinterher schicken. Ich glaube, was so wichtig ist jetzt auch, dass wir richtig und gezielt und gut kommunizieren. Warum? Weil Kommunikation entsteht ja aus Gefühlen. Und in der jetzigen Zeit, schon seit vielen, vielen Jahren, unsere Gefühle, die wir empfangen, die werden immer weniger. Wahrscheinlich werden viele jetzt sagen, großes Fragezeichen, warum werden die weniger? Du hast auch gerade nach oben geschaut, ganz typisch, weiß es ja, als Mentalist, man beobachtet, der Blick geht nach oben und sagt, was meint er damit oder warum ist es so? Nur als kleines Beispiel, ich weiß noch, meine erste Flugreise, die ich gebucht habe, du gehst ins Reisebüro, du setzt dich hin, du wirst beraten, du siehst Bilder, du lässt dich inspirieren und dann buchst du und dann so zwei Wochen vor dem Flug gehst du ins Reisebüro, du holst dir die Tickets ab und bekommst so eine Flasche Sekt dazu. So war das vor, keine Ahnung, vor 30 Jahren. Und du gehst da raus und du freust dich, du gehst nach Hause, legst deine Tickets hin und trinkst die Flasche Sekt und freust dich auf den Urlaub. So war es vor 30 Jahren. Was machst du jetzt? Du buchst online, du hast keine Tickets mehr in der Hand und du hast auch niemanden, der dir noch eine schöne Reise wünscht und dir eine Flasche Sekt schenkt. Und das, muss ich sagen, hat sich halt einfach irgendwie komplett verschoben zum Beispiel. Und deswegen ist es für mich sowas, die Gefühle sind wichtig. Das ist unser Ausdruck, das ist unsere Stärke. Wir kommunizieren mit Gefühlen und es füllt auch die Seele.
Auf jeden Fall. Heutzutage fehlt es einfach oftmals. Es muss alles viel, viel, viel schneller gehen und da fehlt einfach oftmals der persönliche Kontakt auch. Und ich denke, da kommen dann natürlich die gesamten Gefühle her, die du dir auch meinst. Jakob, ich hätte hier noch 1000 weitere Themen, über die ich gerne mit dir sprechen würde. Das ist mega inspirierend. Trotzdem, wir sind so langsam zeitlich am Ende. Deswegen, ich habe noch 3 Fragen einmal vorbereitet, die ich dich bitte einmal kurz und knapp zu beantworten. Was ist für dich der Sinn des Lebens, beziehungsweise warum sind wir hier auf Erden?
Um Freude zu haben und die Natur zu genießen.
Warum denkst du, arbeiten wir Menschen?
Wir arbeiten nur dann, wenn es Sinn macht und wenn es einen erfüllt. Ansonsten bitte nicht arbeiten.
Gibt es noch etwas, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern zum Schluss mitgeben möchtest?
Ja, und zwar bitte gehen Sie euren eigenen Weg, dann kann euch niemand überholen.
Wow. Mega, mega schön. Vielen, vielen Dank dir für deine Zeit, für das Gespräch. Es war total inspirierend. Ich freue mich, wenn das in ein paar Tagen rauskommen kann, wenn alles hören werden. Alles, alles Gute dir und vielen Dank dir für deine Zeit.
Dominik, ich bedanke mich bei dir. Wie du gesagt hast, ich glaube, wir hätten jetzt noch fast eine Stunde dranhängen können. Das wäre, glaube ich, gar kein Thema. Und die Zeit ist sehr schnell vorbeigegangen, ist ein gutes Zeichen. Es war sehr, sehr schön mit dir. Und ich kann nur sagen, du machst es klasse, deine Videos, ich kann es empfehlen. Klick bitte auch rein bei Dominik Fontes, du machst es klasse. Und du bist noch viel, viel, viel jünger. Und ich bin auch gespannt, wo deine Wege hingehen werden, weil du bist ja wirklich ein großes Stück jünger wie ich.
Schön, dass du wieder mit dabei gewesen bist, hier auf dem Weg der Leidenschaft. Und ich hoffe, dir hat das Gespräch genauso sehr gefallen wie mir und ich freue mich jetzt auch schon sehr, in sein Buch von Jakob reinlesen zu dürfen. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass es mega inspirierend sein wird. Er hat es mir nämlich auch zugeschickt und deswegen, wenn dich das Buch interessiert, guck unbedingt mal auf Amazon. Der Link dazu ist natürlich auch in den Shownotes drin und ich freue mich einfach sehr, wenn wir uns dann nächste Woche wieder hören, hier auf dem Weg der Leidenschaft. Hab eine gute Zeit. Bis dann.